Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dernbacher. Bei uns geht es heute ums Geld, genauer gesagt ums nicht vorhandene Geld. Schuldenfalle Behinderung ist heute unser Thema. Wir haben dazu zwei Gäste eingeladen. Einerseits Herrn Alexander Mali von der Schuldnerberatung des FSW. Andererseits Frau Susanne. Wir wollen beim Vornamen bleiben, um auch Ihre Anonymität ein Stück weit zu wahren. Sie waren in der Schuldenfalle und sind es noch. Wie kam es denn dazu?
Dadurch, dass ich einen Herzinfarkt gehabt habe in jungen Jahren, mit 44 Jahren. Und kurz nachher natürlich Jobverlust. Ein Unglück kommt selten allein, sage ich immer. Und 2 Jahre später hat es gefolgt, dass ich meine Wohnung verloren habe. Überblieben ist natürlich Schulden und ein trauriges Leben. Wobei ich sagen muss, dass die Schuldenberatung mir wirklich sehr geholfen hat und begleitet mir bis heute eigentlich.
Ein trauriges Leben inwiefern?
Dass man nicht mehr so ein normaler Bürger ist wie alle anderen. Also auf den Banken wird man anders angeschaut, im Job wird man anders angeschaut, wenn man die Gehaltszettel sieht, dass das irgendwas passiert ist. Also es ist ganz einfach ein anderes Leben.
Alexander Mali, kommt Ihnen das bekannt vor, wenn Sie der Frau Susanne so zuhören? Was sind denn die Gründe, warum Menschen in die Schuldenfalle rutschen?
Ja, leider ja. Das ist ein, ich würde nicht sagen durchschnittliches Schicksal, aber ein Schicksal, das einem sehr, sehr schnell widerfahren kann. Die Menschen, die zu uns kommen, sind, also es sind ungefähr 600 bis 700 pro Monat, die da neu dazukommen. Und fast alle haben ein Problem, nämlich, dass sie irgendwann einmal normale Schulden hatten, also die geregelt waren. Aber dann ist plötzlich irgendetwas Kleines passiert, ob das ein Jobverlust war, ob das eine Trennung war, eine Scheidung war, eine Krankheit, was auch immer. Und plötzlich ist aus den normalen Schulden etwas völlig Unbeherrschbares geworden, mit einer unglaublichen Eigendynamik. Wir haben noch dazu dann das Problem, dass also die Gesetzeslage nicht unterscheidet, ob jemand nicht zahlen will oder nicht zahlen kann. Es wird eigentlich das System in Anspruch oder wird angeworfen, das für Zahlungsunwillige gedacht war. Und dieses System läuft also auch gegen Zahlungsunfähige, was dazu führt, also dass diese Kosten- und Zinsenexplosion stattfindet. Wir haben zum Beispiel eine Durchschnittserfahrung. Alle 5 Jahre verdoppeln sich die Schulden ganz automatisch. Das heißt, wenn 10 Jahre vergehen, haben sich die Schulden vervierfacht, ohne dass man einen einzigen Euro neuer Schulden gemacht hätte.
Das heißt auch eine Negativspirale, wenn man das so sagen will.
Es ist eine Negativspirale, die am Anfang man noch gar nicht so richtig bemerkt. Und wenn man bemerkt, in welcher Spirale man drinnen ist, dann ist es meistens zu spät. Und es ist also kein Geheimnis, unser Hauptmittel, mit dem wir beraten können, ist der Privatkonkurs. Also das ist eigentlich nicht mehr die subtile Art, wo man etwas neu verhandelt, wo man neue Vereinbarungen trifft, sondern das ist eigentlich der berühmte, das Schwert in den gordischen Knoten hineinhauen, wo man halt sagt, man drückt den Reset-Knopf, man beginnt alles neu, man hat eine Schuldenregulierungsphase von 7 Jahren und anschließend ist man einfach schuldenfrei.
Inwiefern kann aus Ihrer praktischen Erfahrung eine Behinderung oder eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes, so wie wir sie eben gehört haben, zu einer Schuldenfalle werden? Haben Sie das öfter in der Praxis oder ist das eher selten?
Ich würde sagen, die Behinderung selbst ist in den seltensten Fällen der Auslöser jetzt für eine Überschuldung, da schon meistens ein äußeres Geschehen. Natürlich trifft auch Menschen mit Behinderungen dasselbe Schicksal wie andere, wenn sie zum Beispiel jung sind und wenig Erfahrung im Umgang mit Geld haben. In dem Moment, wo ich als 20-Jähriger zum Beispiel die Möglichkeit bekomme, einen Kredit über 10.000 Euro zu bekommen, ist auch schon das Risiko dabei, dass ich mich damit übernehme. Wenn ich bis 20 nicht gelernt habe, mein Geld eisern einzuteilen, dann ist eigentlich der Flop vorprogrammiert.
Alexander Mali hat vorhin vom strikten Einteilen gesprochen. Wie geht man das an, wenn man wirklich mit sehr wenig Geld auskommen muss? Welche Tricks und Hilfestellungen gibt es denn da, Frau Susanne, aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus?
Wie ich zu der Schuldenberatung gekommen bin, der erste war natürlich, dass man eine sogenannte Haushaltsbuch führen anfangen muss. Also muss man mal Einnahme und Ausgabe natürlich wie eine kleine Buchhaltung führen und wirklich jeden Monat jede Ausgabe, aber jede, die kleinste. Soll das wirklich nur eine Zeitung sein, alles aufschreiben, weil man unterschätzt nämlich diese kleinen Ausgaben und auf diesen werden auch mehr natürlich mit dem Zeit, also in einem Monat und deswegen hast du dann besser im Griff deine Einnahmen, was du hast zur Verfügung und hast du vielleicht ein bisschen mit der Zeit ein bisschen weniger Probleme mit dem Übernehmen, dass man mehr ausgeben versucht oder gibt sogar natürlich, wenn die Bank mitspielt, was eigentlich vorhanden ist. Ne? Also das ist, glaube ich, einmal die Grundlage vor allem.
Wie hoch, darf ich fragen, sind Ihre Schulden?
260.000 Euro. Das ist vor 10 Jahren war sie 75.000, also das passt wirklich mit der Vierfache, also ist unglaublich.
Sie haben durchschnittlich Schulden mit ungefähr 44.000 Euro. Ist diese Zahl noch korrekt oder ist sie im Steigen begriffen?
Die Zahl ist paradoxerweise nicht im Steigen begriffen. Im Gegenteil, diese Zahl geht sogar ganz, ganz leicht zurück. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass das Problem Überschuldung jetzt ein geringeres geworden ist, sondern was derzeit schwieriger geworden ist, nämlich seit 2008, seit der Bankenkrise, ist, dass ich umschulde, dass ich also die vorhandenen Schulden auf einen neuen Kredit umschulde. Da machen die Banken jetzt nicht mehr mit, das haben sie früher länger gezogen. Das heißt, eigentlich ist das eine positive Entwicklung. Zur Durchschnittsverschuldung muss man allerdings jetzt noch eines sagen, die 40.000 sind der sogenannte Median, also die meisten, die zu uns kommen, sind in diesem Bereich verschuldet. Jetzt gibt es eine Ausnahme, nämlich wir haben auch ein Drittel der Menschen, die zu uns kommen, waren früher einmal selbstständig. Selbstständig alles Mögliche, also von einer Tabaktrafik angefangen bis zu irgendeinem Second-Hand-Shop, was auch immer, Botendienst etc. Die sind in der Regel höher verschuldet, also da bewegt sich der Durchschnitt dann bei, also wenn man die dazu rechnet, dann landen wir bei einer Durchschnittsverschuldung von 75.000 Euro ungefähr pro Kopf. Um das plastisch zu machen, was heißt eigentlich 75.000 Euro Verschuldung? Es gibt eine Faustregel, diese Schulden produzieren 1% Zinsen pro Monat. Das ist so Daumen mal Pi. Von 75.000 Euro, 1% sind 750 Euro, kommen Zinsen dazu. Das heißt, selbst wenn ich jedes Monat meinen gesamten Gehalt hergebe, der vielleicht nur 800 Euro ausmacht, bleibe ich auf dem Schuldenstand stehen. Ja, das wird einfach nur immer aufgefressen vom Zinsenzuwachs. Und das ist also eine Situation, da kann man nur sagen, da genügt der Hausverstand nicht mehr. Dann kann man noch so blöd herumreden und sagen, ach, teile dir dein Geld besser ein oder so. Das nützt nichts mehr. Ja, das bringt nichts. Die Menschen, die zu uns kommen, haben meistens schon gelernt, schmerzhaft gelernt, ihr Geld einzuteilen. Wir empfehlen gar niemanden, weniger zu rauchen oder sonst irgendeinen mehr oder weniger sinnlosen Rat zu geben. Die wissen meistens schon, wo sie sparen können und sie müssen in der Regel auch sparen. Das, was unsere Beratung dann macht, ist aus dieser eigentlich unauflösbaren Situation einen Notausgang zu finden, so dass man in absehbarer Zeit schuldenfrei ist. Schuldenfrei ist man nicht, wenn man bei uns reingeht bei der Tür und wieder rausgeht, das nicht. Das ist ein langer Prozess, der in der Regel 7-8 Jahre dauert.
Bevor wir auf den Privatkonkurs kommen, noch eine Frage bei den Schuldnerberatern, die medial recht präsent sind. Besteht eine der Hauptaufgaben immer im Sortieren und Herbeischaffen von irgendwelchen Unterlagen, die der Schuldner vermeintlich verschmissen, verlegt oder sonst irgendwie, die ihm sonst irgendwie abhanden gekommen sind? Ist das in der Praxis auch so oder wird das medial einfach ein bisschen überzeichnet?
Also medial wird das natürlich manchmal ein bisschen überzeichnet. Tatsache ist, natürlich müssen wir als allererstes einmal feststellen, wer sind die Gläubiger, wie viel wollen die. Was aber noch viel wichtiger ist, wie sieht es auf der Einnahmenseite aus? Wie sehen die Fixkosten aus? Wir sagen, einer der ersten Fragen, wenn jemand zu uns kommt, ist, gibt es einen Mietrückstand? Wie sieht es denn damit aus? Kann die Miete überhaupt gezahlt werden? Oder steht der Mensch womöglich schon vor der Delogierung, weil die Miete nicht gezahlt wurde? Das heißt, da denken wir gleich gar nicht an die Schuldenregulierung zunächst, sondern da muss das Wichtige zuerst gemacht werden. Das ist auch ein großes Problem aller Menschen, die überschuldet sind. Die haben manchmal nicht mehr die Fähigkeit, kühl nachzudenken, was ist wirklich wichtig. Ich verstehe das auch. Die bekommen in der Woche 2-3 Mal Rechtsanwaltsbriefe. Wenn man die liest, wird einem kalt sozusagen, läuft es einem kalt über den Rücken. Und dann wird dorthin gezahlt, damit der ja eine Ruhe gibt. Plötzlich ist aber das Geld für die Miete weg. Und das ist also eine viel gefährlichere Situation. Und ein erster Schritt in unserer Beratung ist oft, diese Prioritäten neu zu ordnen, zu sagen, Moment, die Miete ist einmal das Allerwichtigste. Vielleicht stellen Sie sogar eine Zahlung an einen Gläubiger ein, weil das nicht so wichtig ist. Wichtiger ist die Miete, wichtiger ist die Energie. Den Männern muss man manchmal sagen, wichtiger sind die Alimente für die Kinder. Ja? Und wenn das alles klar ist, dann schauen wir, was bleibt über. Und mit diesem, was überbleibt, macht man dann eine Schuldenregulierung, im schlimmsten Fall eben den Privatkonkurs.
Wie geht denn ein solcher vor sich, weil die 7 Jahre, die man immer so medial präsentiert bekommt, sind ja nicht das Einzige, da folgen ja noch andere 7 Jahre hinterher.
Naja,
wie komme ich denn zu einem Privatkonkurs, ja, wenn ich in der Situation bin, einen solchen zu brauchen?
Grundsätzlich, Privatkonkurs ist für alle jene gedacht, deren Schulden wesentlich höher sind als ihr Einkommen. Das heißt also, wo selbst wenn man alles frei Verfügbare zur Verfügung stellen würde für die Rückzahlung, kommt man nicht zu einem Ende oder nicht zu einem absehbaren Ende. Wir haben manchmal Ratenpläne, wo wir sagen, da müsste man 100 Jahre alt werden, damit die Schulden überhaupt bezahlt werden können. Sowas ist natürlich ein Unsinn und so etwas gehört eigentlich in einen Privatkonkurs hinein. Was ist der Privatkonkurs? Ganz kurz gesagt, also in einem Satz, ich muss das, was von meinem Einkommen pfändbar ist, hergeben auf die Dauer von 7 Jahren. Das ist ganz kurz gesagt der Privatkonkurs. Nach den 7 Jahren bin ich schuldenfrei, aber ich bin nicht aus der Negativdatei des Kreditschutzverbandes draußen. Also das heißt, weitere 7 Jahre bleibe ich in dieser Datei drinnen und es kann mir passieren, dass also auch in diesen nachfolgenden 7 Jahren ich Schwierigkeiten habe, ein Vertragshandy zu bekommen. Oder in der Vergangenheit ein Girokonto, wobei hier haben wir jetzt einen großen Fortschritt, also erst vorige Woche ist durch die Medien gegangen, dass die EU durchgesetzt hat, das Recht auf ein Girokonto, also das wird wahrscheinlich in Österreich in Kraft gesetzt 2015 oder 2016, ab dann hat jeder und jede ein Recht, ein Girokonto bei einer beliebigen Bank zu bekommen.
Das war früher keineswegs selbstverständlich, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das war leider gar nicht selbstverständlich, es war sogar im Gegenteil. Es hat Menschen gegeben, die hatten ein Konto, positiv, also im Plus geführt, keine Schulden bei dieser Bank. Dann haben sie, weil sie Schulden aus der Vergangenheit mitgeschleppt haben, ganz woanders, Privatkonkurs gemacht und plötzlich wurde ihnen das Konto aufgekündigt. Also diese Vorgangsweise war bis 2008 gang und gäbe. Ab 2008, wissen wir, sind die Banken selbst zu Schuldnern geworden, haben beim Staat angeklopft um Haftungskapital und dann wurden sie etwas gnädiger und jetzt ist noch das Gesetz von der EU dazugekommen. Also dieses Problem ist Gott sei Dank entschärft.
Apropos pfändbares Einkommen, was fällt denn alles da drunter, Frau Susanne?
Nachdem, dass ich 10 Jahre lang leider Gottes auch noch arbeitslos war, habe ich natürlich viel zu wenig Geld gehabt. Also ich habe 900 Euro gehabt, habe ich keinen Privatkonkurs eröffnen können. Also 10 Jahre lang habe ich stehen müssen, warten müssen, schauen müssen, wie meine Schulden sich natürlich wie ein Strudelteig immer vermehren. Und jetzt habe ich seit voriges Jahr, Gott sei Dank, habe ich gewusst, dass ich in Pension komme. Und seit 1. April bin ich jetzt in Pension. Und mit meiner jetzigen Pensionshöhe kann ich einmal leisten, ein kleiner Betrag. was ich eben halt zurückzahlen kann. Und jetzt habe ich am 15. den nächsten Bezirksgerichtstermin, wo dann entschieden wird, ob das die Gläubiger akzeptieren oder nicht akzeptieren. Also ich bin noch nicht aus der unangenehmen Situation heraus, aber hoffe ich am besten Weg zur Lösung.
Das heißt, wenn ich zu wenig Einkommen habe, kann ich gar nicht in Konkurs gehen?
Ja, das ist ein großes Problem, das Sie da ansprechen. Wenn jemand kein pfändbares Einkommen hat, dann gibt's nur eine zweite Variante, dass man sagt, na ja, vielleicht ist aus dem Unpfändbaren freiwillig etwas zu leisten. Wenn das funktioniert, dann steigen wieder die Chancen auf einen Privatkonkurs und auf eine Entschuldung. Wenn aber das Einkommen einfach so knapp ist, dass alles drauf geht mit Miete, mit Energie und der eigenen Versorgung, dann ist es derzeit in Österreich nicht möglich, einen Privatkonkurs zu machen. Das unterscheidet die österreichische Rechtslage sehr stark von der deutschen. In Deutschland ist es nämlich sehr wohl möglich, innerhalb von nur 6 Jahren schuldenfrei zu werden, auch wenn ich gar nichts zusammenbringe in dieser Zeit, also auch wenn ich nicht einmal die Gerichtskosten schaffe. Das klingt jetzt so bequem, also dort müssen sie gar nichts zahlen und sind dann trotzdem schuldenfrei. Die Überlegung der Deutschen ist natürlich eine viel gescheitere als die in Österreich. Die Deutschen sagen, jemand, der kein pfändbares Einkommen hat und der davon auch noch irgendwelche Raten zahlt, der ist ja volkswirtschaftlich gesehen eine Leiche. Der konsumiert oder die konsumiert ja gar nichts mehr. Das heißt, von diesem Menschen hat ja niemand mehr etwas, nämlich jetzt rein im wirtschaftlichen Sinn gesehen. Und bei uns ist halt da noch ganz stark, muss man sagen, die Bankenlobby ist dagegen, dass diese Mindestquote, in Österreich haben wir eine sogenannte Mindestquote von 10% der Schulden, dass die fällt. Also wir wollen, dass die fällt. Wir wollen, dass das Gesetz in Richtung deutsche Rechtsprechung reformiert wird.
Also mindestens 10% meiner Schuld muss ich begleichen, sonst
allerdings,
wird aus dem Privatkonkurs nichts.
Genau, allerdings 10% der Schulden, die aktuell bei Konkurseröffnung offen sind. Das ist, wie wir eben gehört haben, oft ein Vielfaches dessen, was ich mir ausgeborgt habe. Wir haben einen ganz extremen Fall einer Frau, die ähnlich wie es Ihnen passiert ist, lange Zeit nicht in den Privatkonkurs konnte, weil sie einfach zu wenig Geld hatte und keine Substanz für diesen Privatkonkurs. Dann ist auch sie in Pension gekommen, hat gesagt, jetzt habe ich regelmäßiges Einkommen, jetzt kann ich mir so und so viel im Monat leisten. Sie hat Privatkonkurs gemacht. 15 Jahre wurde sie geklagt auf die Zahlung von 35.000 Euro. 15 Jahre später meldet dieselbe Bank 820.000 Euro an und das war richtig gerechnet. Ja, das war nicht falsch. Das heißt, die Bank hat keinen einzigen Euro mehr hergeborgt, aber aus 35.000 Euro wurden 820. Und wenn ich jetzt sage, ich muss ja nur 10% zahlen, 10% von 820 sind 82.000, das ist nur immer mehr als das Doppelte von damals. Ja, also die Argumentationen in der öffentlichen Wahrnehmung, die muss man immer sehr genau anschauen, wie das da läuft.
Wie geht es einem sozial, wenn man kaum mehr Einkommen zur Verfügung hat? Kann man da noch an etwas teilnehmen, das sich gesellschaftliches Leben nennt? Oder ist man mehr oder minder zu einer freiwilligen Form des Hausarrests verbannt?
So ist es. Also man fühlt sich wirklich ausgegrenzt. Ich war auch noch Alleinerzieherin mit einer Tochter, gerade in diesem Alter, wo Teenager-Alter, wo eben halt Wünsche sind, normale Wünsche, keine wie hohe Wünsche, also kein Auto und kein Pferd, sondern halt ganz normal ein bisschen ins Disco gehen, mit der Freundin auf einen Kaffee gehen. Und wenn man das schon nicht mehr leisten kann und nicht mehr geben kann, das tut, glaube ich, einem am meisten weh. Weil bei mir kann ich schon noch ziehen und alles noch zusammen zwicken, zwecken, zwacken, aber beim Kind sagen, nein, das ist verheerend. Also das wünsche ich niemandem. Also diese 10 Jahre war wirklich die Hölle und ja, ich hoffe, dass das schon langsam die blaue Himmel lacht und eine Lösung finden. Das wünsche ich niemandem.
Frau Susanne, wie war das bei Ihnen? Landläufig würde man ja meinen, dass man Geld heranschaffen muss. Haben Sie während dieser Zeit, wo Sie so hoch verschuldet waren, arbeiten können in diesen 10 Jahren oder war das nicht denkbar?
Nein, habe ich nicht arbeiten können, weil die Jobangebote waren so, also von der Höhe her, die Gehälter waren so nieder, dass ich noch schlechter gestellt wäre, wie ich mit der Arbeitslose. Und überall, wo ich mich beworben habe, habe ich natürlich überall Abweisungen gekriegt, weil ich war überqualifiziert, ich war zu alt. Ja, suchen Sie andere Job, wo Sie besser passen und. Also mit einem Wort, danke, Wiedersehen. Und das ist natürlich noch auf diese Situation noch seelisch und nicht unbedingt der Ideale. Also ich bin ein sehr positiver Mensch, aber ich muss sagen, da habe ich wirklich zeitweise geglaubt. Das ist
man darf, Sie sprechen da was Wichtiges an, man darf nicht ganz vergessen, ein überschuldeter Mensch ist für einen Arbeitgeber eine Belastung, weil der Arbeitgeber, Kraft Gesetz, wenn ein Gläubiger eine Lohnpfändung beantragt, haftet der Arbeitgeber für die pfändbaren Beträge. Also das heißt, der Arbeitgeber wird gegen seinen Willen zu einem Inkassobüro eigentlich umfunktioniert. Und daher, und dieser Arbeitgeber steht da ziemlich alleine, der muss das selbst berechnen, der muss die Pfändung berechnen. Und natürlich ist er nicht besonders wild darauf. Und wenn er sich aussuchen kann, er hat zwei Bewerber, der eine bei dem einen wird eine Pfändung kommen, aller Wahrscheinlichkeit nach, und beim anderen sicher nicht, na dann wird er den anderen nehmen, das ist ganz klar.
Ist das klug, das dem Arbeitgeber so umzuhängen aus Ihrer praktischen Sicht?
Nein, es ist absolut unklug und ich verstehe nicht, warum die Wirtschaftskammer da nicht schon längst einen Radau geschlagen hat. Ja. Es gibt Länder wie zum Beispiel die Schweiz, die haben das nicht, die haben das weggegeben von den Arbeitgebern. Da gibt es ein eigenes Büro quasi, das diese Berechnungen durchführt. Der Arbeitgeber wird nur aufgefordert, so und so viel Geld an dieses Büro zu zahlen und die verteilen das. Es ist ja auch unglaublich, dass der Arbeitgeber weiß, wer meine Gläubiger sind. Da ist ja von Datenschutz keine Rede. Und es ist natürlich auch dort absurd, die Wahrscheinlichkeit, meine Schulden zahlen zu können, steigen mit einem besseren Job. Einen besseren Job kriege ich aber sicher nicht, wenn ich Schulden habe. Weil der Arbeitgeber sagt, naja, die nächste Beförderung geht an dieser Person vorbei, weil da nehme ich lieber wen anderen her. Also nein, es ist ein wirklich unkluges System.
Weil Sie vorher das pfändbare Einkommen angesprochen haben, wäre Pflegegeld auch ein solches oder sind dererlei Beträge absolut unantastbar?
Nein, die sind unantastbar, Gott sei Dank. Alle Formen von Beihilfen, also Pflegegeld, Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe sind absolut pfändungsfrei.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, inwiefern das österreichische Unternehmensförderungswesen dazu beiträgt, die Leute in die Schulden zu bringen.
Es ist ein Problem, dass Schulden machen in Österreich ganz, ganz eng verknüpft ist mit schuldig sein. Daher, und jeder weiß, ein Unternehmer geht Risiko ein. Mit der derzeitigen Rechtslage muss ich eigentlich jeden, der sagt, ich denke daran, selbstständig zu werden, muss ich heftig davon abraten. Weil im Gegensatz zu anderen Ländern ist das Scheitern bei uns ganz schwer sanktioniert. Also das heißt, wenn ich aus welchen Gründen immer, unschuldig oder nicht, wir haben gehört, es wird nicht gefragt, warum ich nicht zahlen kann. Wenn ich in die Überschuldung hineinkomme, dann wird sozusagen mit dem ganzen Gewicht der sogenannten Exekutionsordnung, wird der Schuldner, wird die Schuldnerin verfolgt. Und zwar so lange, bis dass sie oder er endlich bereit ist, einen Privatkonkurs zu machen. Also ich rate Menschen derzeit ab, selbstständig zu werden. Auf der anderen Seite sehe ich ein gesellschaftliches Problem. Wenn es keine Selbstständigen mehr gäbe, würde der Wirtschaft sicher einiges an Dynamik fehlen. Und daher ist also dieser Ruf nach Unternehmen, nach Unternehmerförderung, nach Appell an die Jugend, sie mögen also da unternehmerisch denken, eigentlich ein scheinheiliger Ruf. Weil man müsste dann entsprechend Gesetze ändern und man müsste halt dann, wenn man A sagt, wenn man sagt, man will mehr Unternehmer haben, muss man auch B sagen und muss sagen, okay, was passiert im Fall eines Scheiterns? Wir haben in Österreich, um es ganz kurz zu sagen und in einem Satz, ein großes Problem. Wir haben das Wirtschaften, wie es im angelsächsischen Raum üblich ist, übernommen. Also das heißt, viel auf Schulden finanzieren, auch Unternehmen müssen immer Kredite aufnehmen und alles am Leben. Aber die Kultur im angelsächsischen Bereich, die Kultur des Scheiterns, die haben wir nicht übernommen. In England dauert ein Privatkonkurs 3 Jahre, keine Mindestquote. Das übernehmen wir nicht. Was wir sehr wohl übernehmen, ist, dass wir sagen, jeder Unternehmer, wenn er was investieren will, soll einen Kredit nehmen, weil wenn er ein Vermögen aufbaut, das tun wir ihm schon wegversteuern. Ja, also das passt nicht zusammen. Und da werden wir immer ins Nachtreffen gegenüber angelsächsischen Ländern sein, wenn wir immer nur das eine übernehmen und das andere aber nicht.
Jetzt habe ich Sie mehrfach nicken gesehen, Frau Susanne, wie der Herr Mali von den Sanktionen erzählt hat. Hat das einen bestimmten Grund oder eine bestimmte Assoziation in Ihnen geweckt?
Ja, es spricht aus meiner Seele, weil ich war auch kurze Zeit auch selbstständig. Das hat auch noch zu meinem Unglück dazu beigetragen, weil da habe ich eigentlich mehr Verlust gemacht, wie eigentlich Gewinn. Und darum sage ich, da ist es wirklich der Pest, wirklich. Ja, also das passt nicht zusammen. Ist irgendwo gehört der Reform und gehört das alles ein bisschen anders gemacht, gekonnt gemacht und wirklich nicht auf den Leid von den Leuten und von den Menschen.
Also auch scheitern dürfen.
Scheitern dürfen und die Gläubiger müssen halt auch ein bisschen mehr übernehmen, das, was man gemeinhin als Risiko nennt. Wenn ich in den USA mir ein Haus finanzieren lasse und ich zahle den Kredit dann nicht, dann wird mir das Haus weggenommen. Soweit passiert es auch in Österreich. Aber was in den USA anders ist, wenn dieses Haus jetzt mir weggenommen wird, zwangsversteigert wird und nur die Hälfte des Kredites erbringt, dann bin ich in den USA trotzdem schuldenfrei. Das heißt, die Haftung überspringt nicht das Haus, geht nicht auf die Person über. Bei uns ist es ganz selbstverständlich, das Haus wird weggenommen, es wird zwangsversteigert und wenn es weniger Geld erbringt, als Schulden da sind, dann werden die Schulden springen automatisch über auf die Person und dann wird die Person so lang betrieben, bis dass sie es entweder gezahlt hat oder selbst im Privatkonkurs ist.
Ein Thema, das ich aber gern kurz noch ankratzen würde, ist das sogenannte betreute Konto. Was hat es denn damit auf sich?
Das betreute Konto ist gedacht für Menschen, die nach wie vor ganz große Schwierigkeiten im Umgang mit Geld haben, die sozusagen sich gefährden, dass sie die Wohnung verlieren. Es ist auch so, dass wir das ursprünglich entwickelt haben für Menschen, die einmal obdachlos waren, die zum Beispiel eine Suchterkrankung haben, immer wieder Probleme haben, das Geld zu verwalten. Da führen wir quasi für diese Menschen das Konto. Wir verpflichten uns, die Miete und die Energie zu zahlen. Der Rest kommt auf ein anderes Konto. Darüber können die Menschen vollkommen frei verfügen. Und das Schöne daran ist, Menschen, die früher immer vor der Obdachlosigkeit gestanden sind, seit sie dieses betreute Konto haben, haben sie einfach fix ihre Wohnung und sind entlastet. Sie können, ob sie mit ihrem restlichen Geld gut oder schlecht umgehen, interessiert uns überhaupt nicht. Wichtig ist, die Existenz ist gesichert.
Wie häufig kommt es vor, dass jemand bettlägerig ist und Schulden hat?
Das kommt vor, ganz selten allerdings. Da ist dann immer vorher die Frage, wird eine Schuldenregulierung angestrebt? Es gibt Lebenssituationen, da ist eine Schuldenregulierung nicht möglich. Wenn zwar Geld da ist, das Geld ist aber unpfändbar und wird auch gebraucht für Hilfsdienste oder Ähnlichen, dann kann man manchmal vielleicht auch sagen, man macht gar nichts. Wenn jemand aber bettlägerig ist und er möchte eine Schuldenregulierung machen, dann wird das meistens zur Chefsache, also das kommt dann zu mir.
Abschließend noch die Frage, und ich frage jetzt absichtlich zuerst Sie, Frau Susanne, welchen Rat würden Sie denn jemandem, der überschuldet ist, geben aus eigener Erfahrung heraus?
So schnell wie es geht, also gleich am Anfangphase, wo es wirklich noch eine Eigendynamik nimmt, dieser ganze Schuldenstrudelteig, sofort zu der Schuldenberatung, weil die Betreuung ist wirklich A1, also das ist wirklich perfekt. Man fühlt sich sehr, also nicht mehr alleingelassen, sondern richtig begleitend. Auch bei der Gerichtsverhandlung sind dort die Kollegen und tragen es einen auf die Hände. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl, weil man ist so verunsichert und so verzweifelt, dass das schön, wenn weiß, dass das jemand gekonnt dasteht und unterstützt. Mehr kann es gar nicht wünschen in dieser Situation.
Die Rückmeldungen, die wir bekommen, wir haben auch manchmal so Feedbackbögen, die wir ausfüllen lassen, da steht fast immer drinnen, wenn ich gewusst hätte, dass es doch geht, wäre ich viel früher gekommen.
Das ist ein schöner Punkt, um die heutige Sendung zu beschließen. Ich sage Danke an unsere heutigen Gäste. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dierenbacher.